Moin Sina.
Moin Manuel.
Neue Woche, neuer Podcast. Heute unser Thema Entscheidung im Bundestag. Das bedeutet Sondervermögen und Co. Und wir nehmen um 15.15 Uhr auf. Und also so frisch ist die Entscheidung nicht mehr. Aber das wurde ja heute entschieden, dass der Bundesrat gesagt hat, okay, machen wir. Aber erstmal zu den wichtigen Themen. Wie war deine Woche?
Oh, die war sehr, sehr ereignisreich. Und es ist gut, dass du die Uhrzeit dazu sagst, weil du hast es ja im letzten Podcast schon angemerkt. Wir müssen jetzt immer Zeitstempel mit dazu machen, weil im Moment passiert ja so viel, da weiß man ja schon gar nicht mehr, wann was eigentlich war. Und so geht's mir auch mit meiner vergangenen Woche. Also die war vollgepackt mit schönen, tollen Terminen. Wir hatten eine Veranstaltung zum Thema Biosphärenregion in Jever. Und es wissen ein paar Leute, dass das maßgeblich so ist, dass wir als Jever, als Stadt Jever der Biosphärenreservatsregion beigetreten sind, weil ich das in letzter Minute noch mit reingebracht habe. Dass man kann immer nur so in einem bestimmten Rhythmus beitreten. Und das war 2022 der Fall. Und dann dauert es 10 Jahre, bis du wieder den nächsten Schritt machen kannst. Also wir hätten dann bis 2032 warten müssen. Und ich wollte unbedingt, dass das noch vorher passiert, weil ich mir sicher bin, dass das ein Mehrwert für unsere Region ist. Also in puncto Nachhaltigkeit, in puncto sanfter Tourismus. Und das gehört einfach hierher mit dem Weltnaturerbe vor der Tür. Und es war eine denkbar knappe Abstimmung damals im Stadtrat mit einer Stimme Mehrheit, weil eben auch viele dagegen waren, weil sie befürchten, dass es Einschränkungen gibt, wenn man dann in so einer Region lebt, also wirtschaftliche Einschränkungen. Und das war schon echt eine harte Zeit. Und jetzt kommt da langsam so ein bisschen Fahrt auf. Was machen wir eigentlich mit diesem Titel? Was machen wir mit diesem Schild, was wir ja auch bekommen haben? Partner, Mitglied im Biosphärenreservat. Und da gab es eine neue Veranstaltung zu. Es gibt neue Partner, die dem Biosphärenreservatsnetzwerk beigetreten sind. Unter anderem das Parkhotel, wo wir auch immer unseren Kneipentalk aufnehmen.
Ach, cool.
Und da hat die Besitzerin Silke Mehns bei der Verleihung dann gesagt, also sie hat ganz viele tolle Sachen gesagt und ein Satz ist mir in Erinnerung geblieben. Sie meinte, das, was heute Bio ist, das war früher mal normal. Und das ist echt so bei mir im Kopf geblieben. Heißt also, Nachhaltigkeit war früher schon auch viel da, vor allen Dingen so im Alltag. Und jetzt müssen wir das halt erst wieder neu nach vorne holen, ne?
Das stimmt.
Also das war wirklich eine ganz schöne Veranstaltung. Dann war ich zur Eröffnung des KI-Parks in Lingen, also KI für künstliche Intelligenz, ganz spannendes Projekt, wo Unternehmen zusammenkommen, aber auch noch Wissenschaft und Politik, also so ein großes Netzwerk für künstliche Intelligenz. Und initiiert ist das von den zwei, Jungs sage ich immer, aber von den zwei Männern, die das Netzwerkportal Connection haben. Und die haben übrigens auch einen Podcast, der heißt Inoko Podcast, möchte ich an der Stelle mal sagen, weil wir ja auch Podcaster sind. Dann war noch was Spannendes. Sorry, ich muss noch 2 Punkte loswerden, weil die Woche war so voll.
Immer raus.
Eine ganz tolle Sache, Präsidium on Tour oder Präsidium vor Ort. Und zwar verbirgt sich dahinter, dass die Landtagspräsidentin Hanna Naber mit ihrem Team zusammen, also mit den Vizepräsidentinnen und Präsidenten und auch mit den Schriftführerinnen und Schriftführern, durch Niedersachsen fährt und in bestimmte Orte geht und Politik zu den Menschen bringt. Und das finde ich ganz toll, dass sie das machen. Und habe mir dann natürlich den Tag freigenommen, um sie zu begleiten, weil sie nämlich in meinem Betreuungswahlkreis in Wilhelmshaven waren. Und da hat sich auch der Oberbürgermeister Carsten Feist Zeit genommen. Und ich erwähne den deshalb, weil der auch einen Podcast hat. Der hat
Meine Güte.
Ja, heute ist der Tag der Podcasts, habe ich das Gefühl. Und der heißt nämlich Moin, der Rathaus-Podcast. Das wollte ich an der Stelle auch nochmal erwähnen. Und jetzt kommt Podcast Nummer 3, weil ne, alle guten Dinge sind 3.
Okay.
Unsere Kultusministerin und Vizeministerpräsidentin Julia Willi Hamburg hat jetzt auch einen eigenen Podcast. Und zwar geht es da um das Thema, wie sollte es anders sein, Bildung. Und der Podcast heißt Bildung.klar. Der Podcast von und mit Julia Willi Hamburg. Und jetzt habe ich mal 3 Tipps fürs Wochenende gesagt und jetzt frage ich dich, was du gemacht hast. Was war bei dir so los?
Meine Güte. Also erstmal, apropos Öko oder Bio, was du gesagt hattest. In dieser Woche haben wir einen neuen Küchentisch gelauncht und zwar mit Klaus Leiter vom Egenhof. Diesen Küchentisch haben wir schon vor, ich glaube, 2 oder 3 Wochen aufgezeichnet. War ein tolles Gespräch. Wir haben über Demeter gesprochen, über die Bio-Verordnung, was es bedeutet, einen Biohof zu haben. Und ich kann nur empfehlen, da einmal reinzuhören oder reinzuschauen auf YouTube.
Da hat es noch geschneit, ne, als wir die Aufnahme gemacht haben.
Hat es geschneit, stimmt.
damals. Passt irgendwie heute gar nicht mehr.
Nee, heute passt es gar nicht und wir sind fleißig im Garten unterwegs. Ich habe just die Gartenbewässerung wieder in Betrieb genommen. Pumpe lief sofort. Ja.
Ja, es ist krass, ne? Es ist jetzt schon so lange wieder trocken, du musst schon bewässern, ne?
Nee, also eigentlich müssen wir es nicht, aber unser Rasen, der ist irgendwie so ein bisschen, hat den Winter nicht so gut überstanden und jetzt müssen wir ihn einmal kalken, damit er besser Nährstoffe aufnimmt, damit wir ihn dann düngen können und weil es ja nicht regnet, und wir sowieso die Bewässerung hier haben, haben wir gedacht, schließen wir die Pumpe mal wieder an, die ganzen Ventile. Das habe ich jetzt gestern und heute gemacht und jetzt läuft es im wahrsten Sinne des Wortes wieder.
Ja, weil man soll ja nicht düngen, ohne dass man dann irgendwann auch mal Regen hat oder dann halt künstlichen Regen, ne?
Ganz genau.
Ja, das habe ich schon von dir gelernt, habe ich aufgepasst.
Schön. Vielleicht sollten wir noch irgendwie einen Gartenpodcast machen.
Ja, wir bauen das hier ja immer ein. Das ist ja schon halber Gartenpodcast. Okay,
dann melden wir, man kann ja, wenn man Podcasts hochlädt, kann man ja immer so die Branchen bzw. die Rubriken angeben. Dann füge ich einfach noch Garten hinzu. Das passt ja immer in den ersten 10 Minuten.
Warum nicht? Vielleicht erweitern wir so auch ein bisschen den Hörerinnen- und Hörerkreis.
Das wäre gut. Ich habe mich mit noch einer Sache beschäftigt. Und zwar haben wir ja immer diese Snippets. Also ein Snippet ist im Prinzip ein kleiner Ausschnitt aus dem, was wir sagen. Wir versuchen immer nicht zu polarisierende Statements rauszuholen, weil wir wollen natürlich damit ein bisschen triggern, aber wir wollen es auch nicht irgendwie auf Bild oder was weiß ich Niveau machen. Und in dieser Woche war das so, dass es vor allen Dingen auf YouTube, also in den YouTube Shorts, so heißt es, und auf TikTok, so ein bisschen Gegenwind gab zum Thema Schuldenbremse. So nach dem Thema, wie könnt ihr überhaupt 500 Milliarden, das ist viel Geld, ihr habt keine Ahnung von Wirtschaft, wieso setzt ihr euch dahin und redet darüber? Und mein Anspruch ist immer zu antworten, leider findet da nie so richtig eine Diskussion statt, aber ich habe dadurch einfach mal versucht, mir ein kleines Verhältnis zu schaffen zu diesen 500 Milliarden. Habe ich nicht auf dem Konto, du wahrscheinlich auch nicht, dementsprechend
noch nicht kann. Ganz, es fehlt noch so ein kleines Stück.
Bist du noch dran? Okay, ich gebe dir was von mir ab, vielleicht. Ich habe mal überlegt, okay, ich möchte diese 500 Milliarden einfach mal in Relation setzen und vor allen Dingen die Zinsausgaben. Und deswegen habe ich mal ein paar Rechnungen bzw. Vergleiche aufgemacht. Und bevor ich diese Zahl nenne, möchte ich mich auch nochmal, ich habe heute auch ein längeres Intro, merke ich gerade, mich bedanken. Ich habe nämlich Feedback bekommen, dass die Aussage zur Wehrpflicht von mir in dem vorvorletzten Podcast nicht richtig war. Ich habe nämlich gesagt, dass die Wehrpflicht schon seit 20 Jahren abgeschafft ist. Sie ist nicht abgeschafft, sie ist nur ausgesetzt und sie ist erst 13 Jahre und 8 Monate außer Kraft. Und das fand ich ganz toll und wollte da auch nochmal mitgeben, auch die Zahlen, die ihr jetzt hört, immer hinterfragen. Wir recherchieren sehr, sehr sorgfältig, das ist unser Anspruch, aber es kann immer mal irgendwie ein Zahlendreher reinkommen. Es kann immer mal sein, dass wir etwas falsch wiedergeben. Und wenn ihr das entdeckt, dann sind wir natürlich sehr, sehr dankbar und greifen das auf. So, lange geredet, bis ich die Zinsausgaben bisher zu den aktuellen Schulden, die wir haben. Ich habe extra die aktuellen Schulden verwendet, damit die Zahlen ein bisschen valider sind. Wir zahlen pro Stunde in Deutschland 7,6 Millionen Euro Zinsen.
Pro Stunde?
So, pro Stunde. Und jetzt habe ich mal überlegt, okay, wie, das kann man ja gar nicht greifen. Und habe das mal in Stunden ausgerechnet. Im Vergleich mit der Zinslast von etwa 3 Stunden könnten wir den Bau einer neuen Schule finanzieren. Mit den Zinsauszahlungen von 16 Tagen entspricht der jährlichen Subventionierung des Deutschlandtickets. Mit einer Zinslast von 6,5 bis 13 Stunden könnten wir ein Krankenhaus modernisieren. Und mit einer
das nehme ich für Friesland, bitte.
Und mit einer Zinslast von 1 Stunde könnten wir 35 Wohnungen bauen. So, jetzt ist es ja Wasser auf die Mühlen derer, die sagen, Mensch, wie könnt ihr nur, um Gottes Willen? Aber man muss ja Zahlen auch immer ins Verhältnis setzen. So. Und wir haben in Deutschland Zinsausgaben pro Stunde, habe ich gerade gesagt, 7,67 Millionen. Wir haben aber pro Stunde Staatseinnahmen in Höhe von 229 Millionen. Das heißt, wir haben eine Differenz von 222 Millionen. Und das fand ich irgendwie total interessant, das mal ins Verhältnis zu setzen. Das ist natürlich immer noch unfassbar viel Geld. Aber es kommt halt auch immer viel rein. Und ich persönlich sage immer, Schulden sind nur dann schlimm, wenn man sie nicht zurückzahlen kann. Und das ist alles noch in einem Rahmen, wo nicht nur wir, sondern auch Experten und Expertinnen sagen, das ist machbar, das können wir zurückzahlen. Aber um Gottes Willen, schlurrt mit dem Geld nicht rum. So nach dem Motto.
Ja, aber das liegt ja auch daran, dass wir wirklich eines der Länder mit der niedrigsten Schuldenquote sind. Und dass man uns dann ja auch immer gesagt hat, auch unsere außereuropäischen Nachbarn, aber auch die europäischen Nachbarn, was ist eigentlich mit Deutschland los? Warum haben die dieses Fetisch mit dieser schwarzen Null?
Ja.
Warum investieren sie nicht? Und ich meine, wenn man mal rausgeht, wenn man mal mit dem Auto über ein paar Straßen hier bei uns fährt, gibt es ja dann nicht so viele und zum Glück ja auch nicht, weil die hätten alle einen nicht so guten Stand. Dann weiß man halt, warum auch Geld investiert werden muss. Also wir brauchen auch gar nicht so weit gucken. Wir können in unsere Schulen gucken. Wir haben einen Antrag hier in Jever. Wir müssen eine Schultoilette unbedingt sanieren. Da haben wir erst gedacht, okay, machen wir ein paar Fliesen schön, Toiletten neu und vielleicht ein Waschbecken neu dran und dann passt das schon. Und dann hat man festgestellt, nee, ist doch ein bisschen größer, die ganze Arbeit. Und daran sieht man halt, dass wir Jahrzehnte von Investitionsstau ja mit uns schleppen. Und das macht ja auch was mit unserer Gesellschaft. Also wenn du auch als Unternehmerin, als Unternehmer eine funktionierende Infrastruktur vorfinden möchtest, weil du sagst, das ist dann ein Standortvorteil, dann bleibst du ja oder gründest dich hier neu. Wenn du aber feststellst, das ist alles nicht gegeben oder einiges ist davon nicht gegeben, dann überlegst du dir dreimal, wo gehe ich eigentlich hin?
Ja.
Und deshalb finde ich, ist das super wichtig, dass wir investieren. Und um das nochmal einzuordnen, weil das haben wir auch irgendwann mal als Rückmeldung bekommen, dass wir immer so schnell in irgendeinem Thema drin sind. Also wir reden gerade über so viele Milliarden von Euro, weil ja der Bundestag am 18.03., das war also diesen Dienstag, darüber entschieden hat, mit einer Zweidrittelmehrheit, zum einen das 500 Milliarden Euro Sondervermögen für Infrastrukturprojekte einzusetzen und zum anderen auch die Schuldenbremse auszusetzen, wenn wir Verteidigungsausgaben über 1% des Bruttoinlandsproduktes haben.
Ja.
Deshalb reden wir über so viel Geld, deshalb reden wir eigentlich ja nicht über 500 Milliarden Euro, sondern fast über 1 Billion, weil man ja rechnet mit so um die 400 Milliarden Euro für Rüstungsausgaben oder für den Verteidigungsbereich. Und insofern kommt da echt richtig viel zusammen. Und du hattest es gesagt, Manuel, heute dann eben auch noch die Entscheidung im Bundesrat. Und die war auch sehr wichtig, weil da hätte das, was im Bundestag beschlossen worden ist, noch gekippt werden können. Und deshalb hat man mit doch einiger Nervosität Richtung Bundesrat geguckt, was machen denn jetzt die Bundesländer? Ja. Weil die Bundesländer, die sind ja auch unterschiedlich regiert. Also in Teilen, auch in Ostdeutschland, ist ja zum Beispiel das BSW an der Regierung beteiligt. Es gibt aber auch die FDP. Es gibt aber auch noch die Freien Wähler in Bayern zum Beispiel. Und man war sich nicht so sicher, ob man die Stimmen zusammenkriegt oder die Zweidrittelmehrheit zusammenkriegt von allen Bundesländern, damit dieses Paket eben auch durch den Bundesrat durchgeht.
Ja, also
das hat aber heute geklappt.
Markus Söder war sich von Anfang an klar. Er hat nämlich gesagt, Bayern stimmt natürlich zu. Das war von Anfang an klar. Und das hat dafür gesorgt, dass das ein bisschen Gelächter im Saal ausbrach. Also immer für einen Lacher gut, der liebe Herr Söder.
Ja, zumal das ja gar nicht so klar war, weil ja sein stellvertretender Ministerpräsident und Vize, der Hupsi Aiwanger, der hat ja da gar nicht so viel von gehalten und wollte eigentlich auch da noch mehr ein Fass von aufmachen. Aber ich habe das Gefühl, es war dann doch relativ geräuschlos aus Bayern, ne? Also ich habe dann nochmal so ein bisschen auch in die Debatten reingehört und da hat ja, also es haben ja dann ein paar Leute, reden dann ja auch immer nochmal dazu und müssen dann ihr Statement dann dazu geben. Und Markus Söder, der hat ja dieses Finanzpaket als Schutzschirm für Deutschland bezeichnet und einen deutschen Marshallplan. Also, ne, das sagt man natürlich auch immer, damit man so eine Schlagzeile hat, die man dann schön abdrucken kann. Er hat aber auch die Notwendigkeit betont, genau festzulegen, wofür die Kredite verwendet werden. Das finde ich an der Stelle interessant, weil ja CDU und CSU den Wahlkampf so aufgezogen haben, dass sie gesagt haben, nee, wir nehmen gar keine neuen Schulden auf. Das muss Deutschland schon selber alles erwirtschaften, was wir so brauchen. Und das können wir auch, haben sie ja immer gesagt. Und wir beide haben immer vorher gesagt, nee, die kochen auch nur mit Wasser. Und wenn die sehen, was sie alles machen müssen, dann wird ihnen auch nicht viel anderes übrig bleiben, als die Schuldenbremse zu lockern und als neue Schulden zu machen. Und so ist es ja nun auch bekommen. Und Markus Söder hat dann noch einen Satz gesagt, er warnt davor, dass das Paket als Selbstbedienungsladen für beliebige Projekte genutzt wird. Und ich hätte jetzt, also wenn ich da gewesen wäre, hätte ich ihn gefragt, was meinst du denn mit beliebige Projekte? Wahrscheinlich meint er so Klimaschutzgedöns oder so, ne?
Ja. Diese Randnotizen. Ja, ich fand das ganz interessant. Ich habe in dieser Woche was gehört. Ich glaube, es war im FAZ-Podcast nochmal zur Schuldenbremse. Und zwar war es so, da habe ich mich noch nicht großartig mit Politik beschäftigt, dass Angela Merkel in ihrem Wahlkampf wohl damals sehr früh gesagt hat, dass sie, wenn sie gewählt wird, oder sie wurde ja nicht direkt gewählt, sondern die Partei, dass sie die Mehrwertsteuer anheben würde. Und das hat sie wohl damals beinahe die Wahl gekostet. Und das finde ich rückwirkend sehr, sehr mutig. Und da war eine These, dass der Friedrich Merz sich das wohl ein bisschen abgeschaut hat und gesagt hat, Mensch, den Fehler mache ich nicht. Ich halte mich da erstmal ein bisschen bedeckt und irgendwas wird schon passieren in der Welt. Und dann sage ich halt einfach ganz schnell, das konnten wir so nicht voraussehen, jetzt brauchen wir doch Schulden.
Naja, die Idee war ja, quasi zuerst Reformen anzustoßen, wahrscheinlich zusammen da auch schon gedacht mit der SPD als Koalition, als zwei- beziehungsweise drei-Parteien-Bündnis, also CDU, CSU, SPD. Und dann, wenn man das alles gemacht hat und man hat immer noch nicht quasi genügend Geld für all das, was man so investieren muss, dann macht man vielleicht doch neue Schulden. Jetzt ist aber so, dass die Wahl so ausgegangen ist, dass die CDU, CSU nicht gut abgeschnitten hat. Also zwar trotzdem ja Wahlsieger ist, aber sie haben ja angenommen, weit über 30% zu landen. Das hat ja nicht geklappt. Und was auch noch ein Problem war, die Zweidrittelmehrheit, die jetzt nach der Wahl ja futsch ist von den, sagen wir mal, demokratischen Parteien. Das heißt also, man braucht immer noch irgendwie die Linke irgendwie mit dabei oder man müsste die AfD noch mit dazu holen. Und das hat dann ja bei der CDU zu Schnappatmung geführt und auch zu dieser Hektik, oh Gott, wir brauchen noch Bundestagssitzung im alten Bundestag, um genau das zu beschließen, diese Gelder, die wir wahrscheinlich brauchen. Und das Problem ist jetzt hat man dieses Geld und jetzt ist die Frage, wie groß ist da noch der Reformdruck und das alles aufzuarbeiten, was man ja eigentlich machen wollte. Und ich finde, da hat Winfried Kretschmann, das ist ja der Ministerpräsident aus Baden-Württemberg, ein Grüner.
Ja.
Der hat heute im Bundesrat dann gesagt, dass er ein erhebliches Störgefühl hat und hatte hinsichtlich dieses schnellen Verfahrens zur Grundgesetzänderung, weil das haben wir jetzt hier ja gerade irgendwie in 2 Wochen durchgepeitscht und er hat das auch als Zumutung tatsächlich bezeichnet. Das finde ich relativ mutig an seiner Stelle, hätte ich jetzt so nicht gedacht. Und sie haben aber trotz auch dieser Kritik dann dem ganzen Vorhaben zugestimmt, weil sie ja auch sehen, es gibt einen erheblichen Investitionsbedarf und den müssen wir jetzt irgendwie auflösen oder zumindest müssen wir mal starten und da müssen wir jetzt die richtig große Geldkeule rausholen. Also ganz unterschiedliche Meinung zu diesem ganzen Paket, aber am Ende sagen dann doch alle, okay, wir machen's und ich habe einen Verdacht, warum. Weil nämlich von diesen 500 Milliarden Sondervermögen gehen ja 100 Milliarden an die Länder. Und warum soll ich mir das selber abschneiden? Siehst du das auch so? Oder?
Ja, da hätte ich tatsächlich eine Frage an dich. Also wie funktioniert das? Also du bist ja unsere Landtagsabgeordnete. Werdet ihr schon nervös und denkt ihr euch, oh, jetzt gibt es ein bisschen Kohle. Wo schmeißen wir das rein? Wie machen wir das? Wie muss ich mir die Prozedur vorstellen und wie schnell geht das dann eigentlich und wie bewertet ihr, wo das Geld letztendlich reingehen soll? Also es würde mich sehr interessieren.
Also es ist jetzt ja erstmal so, dass dieses ganze Paket jetzt beschlossen ist und dann, wenn es beschlossen ist, muss man ja erstmal gucken, nach dem Wie hast du gerade gefragt, das Wie wird jetzt geklärt, ne? Also wie wird wann was ausgezahlt, über welchen Zeitraum vielleicht, ne? Das passiert jetzt alles und im sogenannten Kabinett, das heißt alle Ministerinnen und Minister, zum Beispiel in Niedersachsen, also das niedersächsische Kabinett, sitzen ja regelmäßig zusammen und besprechen, welche Projekte stehen als nächstes an, was wollen wir noch umsetzen. Also oft muss man dazu sagen, ist es mehr ein Müssen als ein Wollen. Also natürlich hat man eine politische Agenda, was man gerne umsetzen möchte, aber dann passiert das Leben, dann passieren Dinge und dann musst du halt handeln. Und das passt manchmal vielleicht nicht so ganz zu dem, was du politisch eigentlich gewollt hast, ne?
Okay.
Und dann ist es so, dass man halt schon schaut, wo haben wir vielleicht Finanzierungslücken gehabt, wo man sich jetzt in Anführungsstrichen glücklich schätzt, dass man es ein bisschen aufpolstern kann. Und dann bedeutet das ja auch, dass diese 100 Milliarden ja nicht zwangsläufig nur den Ländern zur Verfügung stehen, sondern die Länder sollen ja weiter durchleiten an die Landkreise, an die Städte und an die Kommunen. Mhm. Und das finde ich ja persönlich, weil ich bin ja auch dazu noch im Stadtrat in Jever tätig, im Kreistag in Friesland, also Kommunalpolitikerin. Und ich sage ja immer, das Leben findet auf dem Dorf statt und nicht in der Staatskanzlei in Hannover. Mhm. Und deshalb wünsche ich mir natürlich, dass so viel wie möglich von dem zusätzlichen Geld dann auch wirklich vor Ort genutzt werden kann, um Infrastruktur hier zu verbessern, damit du endlich deinen Glasfaseranschluss hast, damit die Schulklos wieder funktionieren und die Schülerinnen und Schüler dann da dann auch gerne aufs Örtchen sozusagen gehen und nicht bis nach Hause warten müssen, dass wir vernünftige Straßenbelege haben, also nicht nur für die Autos, sondern auch für die Radfahrenden. All sowas kommt ja jetzt an Investitionen auch auf uns zu und dass wir auch für die Wirtschaft natürlich investieren, also dass der Standort an sich attraktiv bleibt. Und all das ist jetzt ein Klärungsprozess. Und was habe ich jetzt die Woche gehört? Wenn man kein Geld hat, dann streitet man sich immer, wo man es einsetzt. Und wenn man Geld hat, dann streitet man sich noch viel mehr. Also ich bin gespannt, wie die Diskussion jetzt entsprechend läuft. Mhm. Und wahrscheinlich wollen wir die Gelder irgendwie schon 5-mal in verschiedenste Projekte ausgegeben haben. Und am Ende wird sich zeigen, wo es dann reinfließt. Aber sobald ich was weiß, berichte ich euch.
Und es wird sehr, sehr, ich löcher dich heute mal ein bisschen, weil du ja einfach ein bisschen näher dran bist und da mehr praktische Erfahrung hast wie ich. Es wird ja sehr häufig jetzt über Zweckentfremdung gesprochen. Du hast es, glaube ich, vorhin in einem Zitat gesagt. FDP sagt auch, dass das irgendwie ein riesen Fauxpas ist und die Linken und so weiter. Wie hoch siehst du die Gefahr oder die Wahrscheinlichkeit, dadurch, dass es ja durch so viele Hände geht und dass ja das auf Länder, auf Kommunen verteilt wird, dass die Beträge wirklich zweckentfremdet werden?
Zweckentfremdet vielleicht nicht, aber wir müssen uns natürlich schon ganz klar sein, wofür wir die Gelder einsetzen wollen und dann müssen sie auch da eingesetzt werden. Also wenn wir uns nochmal diese 500 Milliarden angucken, 100 Milliarden gehen davon schon mal an die Länder, / Kommunen und Städte. Das heißt, der Block ist quasi schon mal weg und auch da wird natürlich geguckt, dass das dann entsprechend den Ländern, den Kommunen, den Landkreisen zugutekommt. Dann haben wir von den 500 Milliarden, das haben ja die Grünen mit rein verhandelt, 100 Milliarden für Investitionen in den Klimaschutz. Auch ganz wichtig und wir haben da letztes Mal schon drüber gesprochen, dass wir so das Gefühl haben, dass wir damit richtig was erreicht haben und vermutlich vorher gar nicht erreicht hätten, wenn das nicht alles so gekommen wäre, wie es dann gekommen ist. So, und jetzt haben die Grünen ja noch was reinverhandelt, was ganz wichtig ist. Diese 500 Milliarden Sondervermögen, die sind für zusätzliche zusätzliche Investitionen gedacht. Das heißt also, die Zweckentfremdung kann da schon mal nicht passieren, wenn man den regulären Haushalt hat. Man schaut sich da an, welche Projekte wollte man machen. Die werden ja auch immer über eine längere Zeit fortgeschrieben. Das hatte ich letztes Mal ja schon erwähnt. Das heißt, man kann da genau sehen, Autobahnprojekt XY, Brückenprojekt ABC und andere Infrastrukturmaßnahmen, Ausbau der Bahn an den und den Strecken. Das steht ja alles schon im Haushalt drin. Das steht alles schon in den Büchern drin und wird immer wieder jährlich übertragen. Und wenn diese Dinge auf einmal nicht mehr im Haushalt drin sind und man findet sie auf einmal im Sondervermögen wieder, so nach dem Motto, ja, wir bauen die Bahn aus, weil das ist ja eine Klimaschutzmaßnahme und das war vorher schon im Haushalt drin, dann habe ich natürlich eine Zweckentfremdung. Das ist das, wo die Grünen auch gesagt haben, das wollen wir nicht, weil dann kommen CDU, CSU und auch die SPD und sagen, ach, da ist ja ein Teil frei geworden im Haushalt, wie wunderbar. Jetzt können wir damit mal schön irgendwas finanzieren, wo wir gesagt haben, das ist ja ein Wahlgeschenk.
Okay.
Und das wollen wir natürlich nicht und deshalb dieses kleine Wort Zusätzlichkeit, was so wichtig ist in diesem ganzen Kontext.
Okay, ja.
Also da bin ich eigentlich relativ entspannt, dass wir das hinbekommen, aber, und das sage ich auch immer im Kontext Bundeswehr, und das meine ich nicht nur da, sondern so grundsätzlich, wir brauchen Strukturreform überall.
Ja.
Ich weiß noch, im Wahlkampf hat Friedrich Merz irgendwann mal gesagt, ja, wir müssen auch auf Ministeriumsebene schlanker werden. Und er hatte dann die Idee, Ministerien auch zusammenzubringen und da einfach auch eine Art Effizienz dann reinzubringen. Weil das ist ja auch so in Niedersachsen, dass wir ganz oft auch Fachpersonal in den Ministerien fehlt da ja auch. Ne? Also Personalmangel gibt es auch in den Bereichen. Das heißt also, wenn man Dinge zusammenbringt, also Ministerien oder auch einzelne Referate und so weiter, dann kann man da ja auch Personal sparen, indem das quasi keine Personaldecken mehr offen sind. Und das habe ich mir eigentlich von Friedrich Merz dann gewünscht und habe ich auch erwartet, dass er diese Strukturreform jetzt angeht, also in dem Bereich Bürokratisierung runtergeht, dass wir wirklich mal, wie sagt man so schön, ausmisten. Und ich habe jetzt ein bisschen die Sorge, dass, weil sie jetzt das Geld haben, erstmal nicht mehr ausmisten müssen.
Ja.
Und da, finde ich, müssen wir genau aufpassen, auch wir jetzt als Grüne, auch in der Opposition, dass wir da den Finger immer wieder in die Wunde legen, weil das eine ist das Geld. Wir haben uns darüber unterhalten, dass wir das wichtig finden, dass das da ist. Ich habe das auch immer wieder gesagt. Ich hätte, wenn ich im Bundestag gesessen hätte, auch dafür gestimmt. Wo wir da übrigens gerade bei sind, es gibt auch Nein-Stimmen und nicht abgegebene Stimmen. Das möchte ich an der Stelle mal kurz einwerfen. Also man brauchte ja eine Zweidrittelmehrheit und von den 718 abgegebenen Stimmen waren 512 für die Grundgesetzänderung. Heißt also, alles passt, ist okay. Also es ging ja, wie gesagt, um dieses Sondervermögen, 500 Milliarden Euro. Es ging um die Verteidigungsausgaben, wenn sie 1% über das Bruttoinlandsprodukt schreiten, dass man dann eben die Schuldenbremse aussetzen kann. Darüber haben sie dann ja abgestimmt am Dienstag im Bundestag. Und zu den Nein-Stimmen gehören wirklich von der Union, SPD und Grünen jeweils ein, nämlich Jan Dieren von der SPD, der ehemalige CDU-Generalsekretär Mario Zayer von CDU und dann von den Grünen Kanan Bayram. Die drei haben tatsächlich mit Nein gestimmt und das wissen wir deshalb, weil wir eine namentliche Abstimmung im Bundestag hatten. Das heißt also, da kannst du dich dann auch nicht mehr drücken und kannst du in der Masse untergehen und so halb so den Arm heben oder eben auch nicht, sondern da gilt's dann und da musst du Farbe bekennen. Und es gab aber auch welche, die gesagt haben, ich stimme da nicht mit ab. Also entweder sind die gar nicht hingefahren oder die waren vielleicht während der Abstimmung auf Toilette, ich weiß es nicht. Und da waren auch von der CDU war das Ronja Kemmer, von den Grünen Tessa Ganserer und von der SPD Nezahat Baradari. So, und also das ist dann alles aufgelistet, kann man sich auch offen anschauen auf der Seite vom Bundestag. Da sind dann diese ganzen Auszählungsergebnisse auch entsprechend aufgelistet.
Finde ich auch sehr, sehr wichtig, dass man das einsehen kann. Und ich finde es sehr, sehr mutig, da gegen zu stimmen, einfach nicht hinzugehen. Naja, also wenn man krank ist, steht es auf dem anderen Zettel. Wenn man dagegen ist, ich finde, dann ist es legitim, kann man ja auch sein. Dann soll man da aber auch die richtige Karte einwerfen, beziehungsweise sich da richtig zu äußern, weil man weiß ja auch, dass es erfasst wird. Und ich glaube, es ist ja auch klar, dass sich alle denken können, was die Intention dahinter war. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Wo wir da gerade noch beim Bundestag sind, hattest du mitbekommen, dass es da so einen kleinen Skandal gegeben hat?
Nee.
Das fand ich ganz interessant. Das BSW ist ja im alten Bundestag genauso wie die Linke keine Fraktion, sondern eine Gruppe, haben aber dann trotzdem auch Rechte, aber eben andere Rechte. Und das BSW hat dafür ein Eklat gesorgt und zwar nach der Rede von Sarah Wagenknecht, haben die Transparente hochgehalten und als Politikerin und Politiker darfst du keine Transparente hochhalten, also nicht im Landtag und auch nicht im Bundestag und also keine politischen Verlautbarungen, die du irgendwie mit einem Plakat zum Beispiel zeigen kannst. Und auf diesem Transparent stand drauf 1914 wie 2025 Nein zu Kriegskrediten. Und das war dann schon ein Eklat und hat dann auch einen Ordnungsruf dann von der Bundestagspräsidentin natürlich zur Folge. Und bei uns im Landtag ist es so, und ich weiß nicht genau, ob es im Bundestag auch so ist, bei 3 Ordnungsrufen hast du quasi einen Verweis. Ne? Da darfst du für den Tag nicht mehr an der Bundestags- oder Landtagsdebatte teilnehmen. Haben bei uns auch schon Leute geschafft, aber nur von der AfD bislang.
Und mehr passiert denn nicht?
Nee.
Okay.
Du wirst halt des Saales verwiesen und darfst nicht mehr Teil der Debatte sein. Darfst auch nicht mit abstimmen.
Das ist aber lasch.
Aber es ist ein bisschen wie früher in der Schule, wenn der Lehrer oder die Lehrerin dich vor die Tür geschickt hat.
Ich habe gerade dran gedacht, ne? Weil wenn du vor die Tür geschickt wirst, dann denkst du ja, cool, muss ich keinen Unterricht mitmachen und hast das nächste Mal wieder gemacht. Und ich finde,
ich fand das schon unangenehm.
Okay.
Nee, also.
Okay, gut. Na, ich auch.
Ja, weil du bist ja ausgeschlossen vor der Gesellschaft, ne? Das ist ja der Sinn und Zweck dahinter. Und
aber das ist natürlich eine sehr, also ich habe es jetzt nicht gesehen tatsächlich, aber das ist ja natürlich auch eine sehr, sehr große Plattform, die man da hat. Und wenn man das wissentlich macht, um das für sich als Plattform zu nutzen, wo man genau weiß, okay, ganze Welt schaut auf diese Debatte und das ist ja auch einfach was Historisches, dann, dass man dann dreimal du sagen muss und dass man dann nur rausgehen soll, das finde ich tatsächlich ein bisschen...
Vielleicht musst du eine Petition aufmachen, dass man da konsequenter mit diesen Eklaren dann umgeht. Aber um nochmal so auf den Titel dessen zu kommen, was sie da gesagt haben, also 1914 wie 2025, Nein zu Kriegskrediten. Man kann das wohl so sehen. Ich sehe das nicht so. Für mich sind das auch keine Kriegskredite, sondern wenn überhaupt, dann würde ich das vielleicht als Verteidigungskredite betiteln. Aber am Ende geht es ja auch darum, unser Land verteidigungsfähig zu halten und auch den Investitionsstau aufzulösen, also die Attraktivität zu steigern. Weil es kann ja immer noch ein bisschen besser in unserem Land gehen. Ich will gar nicht sagen, dass alles schlecht ist. Obwohl ich in dieser Woche auch interessante Diskussionen mit Unternehmerinnen und Unternehmern aus dem Bereich Tourismus im größten Sinne hatte. Und da war auch nicht so viel Aufbruchstimmung, wie ich mir das eigentlich erwünschen würde und erhoffen würde. Ich meine, du bist Unternehmer, ich bin Unternehmerin und am Ende haben wir ja immer irgendwie mit irgendwelchen geopolitischen, politischen, weltlichen Problemen zu tun und wir müssen irgendwie eine Lösung dafür finden. Mhm. Da nützt es ja nichts, sich hinzusetzen und zu sagen, oh, früher war die Arbeitsmoral besser als Beispiel.
Ja.
Sondern dann sagt man halt, okay, der Fokus auf Work-Life-Balance und so weiter, hier Balance, ne? Der ist jetzt, wie er ist. Jetzt muss ich mich als Unternehmen entsprechend daran anpassen, weil ich kann mich zwar immer noch hinsetzen, kann sagen, irgendwie war das früher besser, aber es ändert ja nichts.
Ja.
Und da würde ich gerne zu aufrufen, dass wir da in wirklich Gespräche kommen, dass wir mal aus diesem Knick rauskommen. Und ich habe auch eine positive Botschaft. Wir hatten ja gestern Internationaler Glückstag. Und Deutschland ist auf Platz von Platz 24 auf Platz 22 hochgeklettert. Das heißt, wir sind glücklicher, als wir denken. Und das bedeutet doch, wir können uns langsam auch nach oben steigern. Ja. Und das würde ich mir einfach mal von uns wieder wünschen. Natürlich kann man dieses und jenes und welches immer noch besser machen, ist gar keine Frage. Und wir haben viel zu viel Bürokratie, auch keine Frage. Aber wenn wir die ganze Zeit immer nur nölen und wenn wir auch in den Nachrichten immer nur schlechte Nachrichten haben, ja, dann kannst du auch keine gute Laune kriegen.
Mhm. Ist tatsächlich, wo du gerade Bürokratie sagst, auch das war ein negativer Kommentar, weil in einem Snippet war, dass ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe oder du, dass wir den Unternehmerinnen und Unternehmern mehr zutrauen müssen, weil du weißt es, ich weiß es, wenn man erstmal so einen Unternehmer hat mit 2, 3, 4, 5 People, ein paar Kunden hat, dann geht ein großer Teil des Tages dafür drauf, Dinge zu machen, auf die du eigentlich keinen Bock hast, die du aber machen musst, weil du sonst einen drauf kriegst. Und wir haben ja dafür plädiert, dass wenn du dich selbstständig machst, wenn du ein Unternehmen aufbaust, dann hast du ja erstmal die Idee, etwas besser zu machen. Und das wurde sehr häufig kritisiert, weil die Begründung, dass Unternehmer und Unternehmerinnen, dass das eigentliche Interesse ist, Profitmaximierung zu betreiben. Das heißt, das war ganz offensichtlich von jemandem, der oder die nicht selbstständig tätig ist. Und ich fand das so schade, dass es dieses Bild gibt. Bei mir war es immer wichtig, natürlich, dass ich vernünftig Geld verdiene, aber auch, dass meine Leute Geld verdienen, dass die einen sicheren Job haben und das Wichtigste von allen, dass die gern zur Arbeit gehen, weil wenn du keinen Bock auf deinen Job hast, dann können 8 Stunden sehr, sehr lang sein. Und da habe ich mich so ein bisschen mit auseinandergesetzt und es ist eine Meinung, die tatsächlich ziemlich häufig verbreitet ist. Das heißt, wenn du erstmal ein Unternehmen hast, dass du alles tust, um da das Maximum rauszuziehen und ich kenne dich inzwischen, ich würde es dir nicht zutrauen, ich bin da auch nicht so gelagert und das fand ich einen ganz interessanten Punkt.
Ja, eigentlich ein bisschen schade, ne? Also wenn ich das jetzt ketzerisch aufmache, damit uns vielleicht diese Person oder auch andere nochmal anschreiben, der Unternehmerin oder Unternehmer ist, scheint dann ja so ein Haifisch zu sein, ne? Und so war nur Geld, Geld, Geld. Nee, das würde ich auch sagen, das ist nicht so. Natürlich muss ich, wenn ich ein Unternehmen habe, ich habe ein unglaubliches Risiko. Ich gehe in den häufigsten Fällen, gerade wenn wir im Mittelstand sind, wenn wir im Handwerk sind zum Beispiel, aber auch hier so an der Küste, Tourismusbereich und so weiter, die sich selbstständig machen, die nehmen ein großes Risiko in Kauf. Die meisten gehen mit privatem Geld in dieses Unternehmen dann rein. Mhm. Und wenn das nichts wird, und das ist ja auch so, dass Dinge auch mal nichts werden, dann steht man oft auch manchmal mit nichts da. Ich habe das selber auch schon durchgemacht.
Ja.
Ne? Dann steht halt auch mal eine Insolvenz da. Aber dieses Risiko nimmst du in Kauf, weil du sagst, du möchtest selbstständig sein, weil du sagst, du möchtest die Geschicke selber lenken und leiten. Mhm. Und weil du auch sagst, du hast Bock, Menschen einzustellen, die auch Lust auf diese Sache haben und gemeinsam das dann voranzubringen.
Ja.
Und da finde ich es tatsächlich ein bisschen schade, wenn Unternehmerinnen und Unternehmer in diesen Verruch irgendwie kommen. Wir reden jetzt ja nicht von irgendwelchen Aktienunternehmen, wo wir den Geschäftsführer nicht mehr kennen, der dann irgendwie von irgendwo eingestellt ist und der mit, ich weiß nicht was für Millionen und Milliardenbeträgen irgendwann nach Hause geht, da reden wir nicht von. Mhm. Aber wenn Menschen, und das sind ja wahrscheinlich dann eher Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich bei dir gemeldet haben, wenn die dann Unternehmertum auf diese Art und Weise ja doch kritisieren, ist es ja, dann, also mir persönlich tut das weh. Also weil das ist nicht so. Also das kann ich für mich nicht in Anspruch nehmen. Sondern nochmal, du bist ja verpflichtet, auch Umsatz zu machen, weil du hast zum Beispiel eine GmbH gegründet und das Finanzamt kommt dann zu dir und sagt, so Manuel, wo sind denn deine Gewinne? Weil du hast ja eine Gewinnabsicht. Also die hinterlegst du in dem Moment, wo du eine GmbH gründest.
Ja.
Und das nächste ist ja, du willst ja, dass das Unternehmen fortbesteht. Du musst in dein Unternehmen weiter investieren. Das ist das, was unser Staat leider in den letzten Jahren eben nicht so gemacht hat. Und dann bröckelt irgendwo was, ja?
Ja.
Und das willst du einem Unternehmen eben nicht haben. Das Gleiche ist zum Beispiel Thema Landwirtschaft. Da ist es auch so, dass du natürlich auch Geld verdienst, Geld verdienen willst und musst und da auch viel für arbeitest, auch viel, ne, so mit den Händen und so weiter.
Ja.
Und die meisten Unternehmerinnen und Unternehmer und auch Landwirtinnen und Landwirte, die ich kenne, die investieren immer wieder das Geld, was sie bekommen haben, in ihre Unternehmung hinein, damit das da weiterläuft.
Ja, gerade und, weil du ja auch eine gewisse Überzeugung hast, ne? Also wenn ich kann da nur für mich oder für uns sprechen, meine Frau ist ja auch selbstständig, dass du hast da Spaß dran und du nimmst das Geld und willst es immer noch besser machen, möchtest irgendwie noch effektiver werden, du möchtest natürlich auch nicht stehen bleiben und dich weiterentwickeln und dann hast du halt auch aber dieses immense Risiko. Also ich hatte da direkt an eine Situation gedacht, wenn du ein Unternehmen gründest und das ist erstmal keine GmbH und du bist recht frisch am Markt, dann bist du weniger kreditwürdig als deine Angestellten zum Beispiel.
Das heißt, definitiv ist das so.
Es ist wirklich, wenn du als Selbstständiger zur Bank gehst, ein Einzelunternehmen, das kannst du 3, 4, 5, 6 Jahre haben und du kannst wirklich gute schwarze Zahlen geschrieben haben, dann kannst du dir dann nicht mal ein Fahrrad leasen. So, während wenn du angestellt bist in einem Unternehmen, und da spielt es ja, die hinterfragen ja gar nicht, also die gehen über den Angestellten, fragen die ja nicht die BWA ab, dann hast du eine Sicherheit, dann bist du angestellt, dann zeigst du deinen Arbeitsvertrag vor und deine letzten 6 Gehaltsabrechnungen und dann kannst du dir ein Haus finanzieren. Und das sind halt alles so kleine Sachen, die man da mit reinnehmen muss und die da mit reinspielen.
Eine BWA ist übrigens eine betriebswirtschaftliche Auswertung, weil wir ja gerne mit Kürzeln hier um uns werfen, ähnlich wie eine Bilanz quasi. Und wenn ich nochmal einen Strich unter all das machen darf und eine Bilanz ziehen darf, dann kommen wir ja auch mal wieder zurück zu dem Geld, was wir uns jetzt quasi ja irgendwie auch allen freigegeben haben. Also wir als Wählerinnen und Wähler haben ja Menschen gewählt, die im Bundestag, die im Bundesrat Entscheidungen treffen. Und wir haben uns selber quasi Geld freigegeben, um das mal so ganz platt zu sagen. Mhm. Und der Bundesrat hat ja heute am 21.03., wie gesagt, auch entschieden, mit 53 von 69 Stimmen. Also auch da war eine Zweidrittelmehrheit ja erforderlich.
Mhm.
Und es gab Zustimmung von allen Ländern außer Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Rheinland-Pfalz.
Mhm.
Und die haben sich aber nicht, also die haben quasi nicht mit Nein gestimmt, sondern die haben sich enthalten. Aber im Bundesrat gilt eine Enthaltung wie ein Nein. Ne?
Ja.
Nur, dass man das schon mal so weiß. Und was sie beschlossen haben heute, das waren ja zum einen, dass diese 100 Milliarden aus dem Sondervermögen auf die Länder aufgeteilt werden. Und was noch wichtig ist, das hört sich jetzt ein bisschen langweilig an, aber die Länder, die Bundesländer dürfen zukünftig Schulden in Höhe von 0,35% des Bruttoinlandsproduktes aufnehmen, was zum Beispiel in diesem Jahr 15 Milliarden Euro entspricht. Das heißt also, da gibt es auch noch eine finanzielle Lücke oder so einen Spielraum. Und bisher galt für die Länder die Schuldenbremse oder die Schuldengrenze von 0. Und von 0 bis 0,35 ist wirklich ein Sprung. Also da gibt es dann auch nochmal so einen Korridor an finanziellen Mitteln, um zu schauen, was muss in den einzelnen Ländern noch unterschiedlich umgesetzt werden. Und ich persönlich kann sagen, ich finde es gut, dass der Bundestag mit dieser Zweidrittelmehrheit entschieden hat, dass der Bundesrat so entschieden hat. Wir haben da schon ganz viel drüber gesprochen, wie wichtig wir das finden. Und natürlich gibt es auch Kritik daran. Ist ja keine Frage. Also wir leben in einer Demokratie, deshalb ist es ja auch gut, dass man Kritik äußern kann. Wenn ich aber mal ins Ausland gucke, dann ist es ganz interessant. Die haben nämlich sich auch schon dazu geäußert. Also Frankreich zum Beispiel, die haben das sehr begrüßt, dass wir jetzt dieses Finanzpaket freigegeben haben. Und die sehen das auch als historischen Fortschritt für Frankreich und für Europa. Das finde ich ganz interessant. Vor allen Dingen haben sie auch die Investition in den Klimaschutz wirklich hervorgehoben und auch zum Thema Verteidigung und sagen aber auch, dass Strukturreformen wichtig sind. Finde ich wichtig und auch ein bisschen witzig, weil für Frankreich gilt das ja auch. Mal gucken, wie das bei denen dann so ankommt. Und insgesamt so von der EU-Perspektive muss man ja auch den Fokus haben, dass die Europäische Union bis 2030 ja eine umfassende Aufrüstung plant. Ne? So insgesamt ja auch 800 Milliarden. Wir hatten mal kurz drüber gesprochen, als Trump da wieder im Weißen Haus durchgedreht ist, hatten wir da kurz unser Punkt zu. Und wir wollen damit ja Europas Verteidigungsbereitschaft stärken. Und diese Pläne, die wir da haben, die beinhalten ja dann EU-Kredite in Höhe von 150 Milliarden Euro. Und man braucht aber natürlich die einzelnen europäischen Länder, damit man überhaupt zu diesem Gesamtvolumen kommt. Und deshalb ist natürlich klar, dass die Europäische Union sagt, super Deutschland, ihr seid mal den Schritt vorangegangen und nehmt jetzt dieses ganze Geld in die Hand. Also da wird das vorwiegend positiv aufgefasst.
Ja, stimmt. Wobei viele andere Länder in der EU diesen Schritt ja gar nicht gehen können, weil sie schon längst überschuldet sind. Also man muss ja auch dazu sagen, dass wir in der Situation sind, dass wir überhaupt noch den Luxus haben, darüber zu debattieren, ob wir mehr Schulden aufnehmen können. Das ist ja auch nicht selbstverständlich.
Da hast du recht. Und das liegt daran, weil wir ja vorher immer so gut aufs Geld geguckt haben. Und das ist jetzt der Punkt, wo wir sagen müssen, das müssen wir auch weiterhin machen, trotz dass wir diese Schulden jetzt aufnehmen. Wir müssen schauen, dass wir das wirklich... Ich mag diese Formulierung nicht so gerne, jetzt benutze ich sie auch mal, dass wir klug investieren. Das heißt also, dass wir wirklich in Projekte rein investieren, die uns eine Art Rendite bringen. Also Rendite im Sinne von, wenn ich dann in die Bahn investiere, dass ich die Menschen von der Straße kriege, die können dann die Bahn benutzen und dann habe ich nicht mehr so viel Verschleiß auf und mit den Straßen zum Beispiel. Oder aber, dass ich schnelles Internet wirklich jetzt umgesetzt kriege und zwar ohne so Ideen wie Starlink und sowas, sondern vielleicht wirklich mal was Eigenes, was Europäisches, was dann bedeutet, dass Unternehmerinnen und Unternehmer gerne hier sind und hier bleiben, weil sie eine gute Infrastruktur vorfinden. Und das bedeutet dann ja am Ende doch, dass diese Investitionen dazu führen, dass wir eine Art Rendite haben, nämlich Wirtschaftskraft.
Und die größte Rendite, ich finde, das kann man als Privatmensch immer gut sehen, ist einfach die Investition in die Erneuerbaren. Also wir haben es heute, gestern waren wir das erste Mal autark mit Wärmepumpe. Das heißt, wir haben kein Gas mehr und Auto geladen und das komplette Haus versorgt. Und das sind halt Dinge, worin wir investieren müssen, damit der Strompreis, damit wir, was Strom angeht, konkurrenzfähig bleiben, dass wir die Wasserstoff, also es wird ja gemunkelt, dass wir spät dran sind mit der Wasserstoffstrategie, aber besser jetzt anfangen als gar nicht. Ich glaube, das sind die Dinge, die die höchste Rendite einbringen und die halt auch noch gegen den Klimawandel entgegenwirken. Und da müssen wir rein, da müssen wir was machen.
Da hast du einen Punkt, und wo du gerade sagst, du hast das Elektroauto geladen, ein Punkt, den ich mir da wünsche, weil er technisch ja schon lange möglich ist, aber wir müssen es quasi nur noch den Schalter umdrehen, das ist das bidirektionale Laden. Das heißt, auf der einen Seite lädst du mit dem Solarstrom gerade dein Auto, deine Autobatterie ist voll, du fährst aber gerade nicht viel weg, weil, ne, kannst viele Sachen vielleicht von zu Hause machen, whatever. Und dann kannst du dein Auto als großen Speicher für dein Haus, für deine Wärmepumpe, für was auch immer benutzen. Ja. Das ist ja technisch möglich, das ist ja kein Hexenwerk. Mhm. Und wir müssen jetzt endlich dazu kommen, dass wir die Regulatorik dafür haben, dass wir das freigeben, dass Menschen das nutzen können, weil dann hast du Bock auf Energiewende, wenn du siehst, was du davon hast und dass es funktioniert.
Ja, und die Smart Meter ausrollen, ne? Also die müssen einfach rein in die Haushalte, wenn man das einmal sieht und eine Push-Nachricht bekommt, dass morgen um 12 Uhr der Strompreis bei 12,2 Cent die Kilowattstunde liegt, dann macht das einfach Spaß. Und wenn man das dann noch in den eigenen Speicher kloppt und reinlädt und dann das abends verwenden kann, dann ist das einfach eine coole Sache.
Und vor allen Dingen eine runde Sache.
Eine runde Sache.
Und das Finanzpaket ist ja, wenn ich da nochmal kurz zurückkommen darf, insofern auch eine runde Sache, dass wir auf der einen Seite zwar jetzt massig Geld haben, auf der anderen Seite das aber natürlich auch erstmal um- und einsetzen müssen. Mhm. Und es hat ja auch Folgen. Und da würde ich gerne noch zwei, drei Worte zu verlieren in den letzten Minuten, die wir jetzt noch haben. Und zwar ist es ja so, durch die Lockerung der Schuldenbremse kann der Staat zusätzliche Kredite aufnehmen, um dann die geplanten Investitionen zu finanzieren. Ne? Mhm. Und das führt dann ja zu einer höheren Staatsverschuldung. Und diese höhere Kreditaufnahme, die könnte ja, so kann man das nachlesen, zu steigenden Zinsen führen. Mhm. Und das könnte, kann man jetzt schon wegnehmen, weil es passiert schon,
ja.
Weil die Bauzinsen zum Beispiel jetzt schon angezogen sind, dadurch, dass es jetzt dazu kommt, dass wir ja auch mehr Staatsanleihen zum Beispiel ausgeben. Also man sieht schon, das eine ist das Glück und das andere ist halt, ne, die Gegenseite sozusagen.
Okay. Ja.
Also das hat halt eben, also alles hat irgendwelche Folgen. Und das müssen wir, finde ich, immer berücksichtigen.
Ja, das gilt vernünftig auszutarieren. Ich hoffe, die neue Regierung bekommt es hin.
Also ich glaube, es bleibt ihr gar nichts anderes übrig, als das hinzubekommen. Und vor allen Dingen, wenn man sich nochmal dieses Sondervermögen mit den 500 Milliarden anguckt und du ja vorhin auch gesagt hast, wir müssen schon schauen, dass wir da keine Zweckentfremdung oder sowas haben. Also wirklich Investitionen in Verkehrswege, in Energieinfrastruktur, also erneuerbare Energien, was du gerade gesagt hast, Digitalisierung, unglaublich wichtig, KI, Forschung, Gesundheit ist ein Riesenthema.
Ja.
Und was noch richtig groß ist, weil das eigentlich das Einzige ist, was wir so haben, das ist Bildung. Also wir haben keine Bodenschätze, wir haben hier nichts irgendwie Großartiges, wir haben nur unsere Köpfchen und die müssen wir richtig fit machen, fit kriegen, fit halten und da muss dann halt auch das Geld rein. Ne?
Perfektes Schlusswort.
Sind wir schon wieder so weit?
Du hast recht. Ja.
Oh mein Gott.
Ich muss da immer ein Auge drauf haben.
Ja, vor allen Dingen, du bist der Meister der Zeit, so sieht das aus. Dann bleibt ja nur noch mir zu sagen, was ich mir als plattdeutsches Sprichwort für heute ausgedacht habe.
Mhm.
Und da hatte ich dann so als Idee, dass ich irgendwas in Richtung Einigung, in Richtung Kompromiss machen möchte, weil dieses Finanzpaket ist ja genau das. Die Menschen haben sich zusammengesetzt in Berlin, Bundesrat, Bundestag, hart verhandelt, haben auch noch einiges rein und wieder raus verhandelt, mussten sich aber letztendlich einigen und ich finde, das ist ja Inbegriff von Demokratie. Das ist ja wunderbar, dass das geklappt hat. Und das Sprichwort lautet, wenn zwei Kopf in ein Pott kicken, muss ein de Löffel umdrehen. Also wenn zwei Leute in so einen Topf gucken, dann muss halt einer einen Löffel umrühren. Bedeutet halt, es braucht ja irgendwie Einigkeit, wer führt. Aber es kann ja auch mal der eine in den Topf gucken und der andere rührt und andersrum.
Ja.
Und insofern fand ich das ganz nett und hatte da gleich ein Bild im Kopf.
Hauptsache, es wird gerührt und nicht nur geguckt.
Und vor allen Dingen nicht geschüttelt, ne? Weil
so. Genau. Dina, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir sind hier und da ein bisschen abgedriftet, aber ich glaube, trotzdem waren das viele unterschiedliche Perspektiven. Und ich habe das letzte Mal dazu aufgerufen, fleißig zu kommentieren und den einen oder anderen Like mal dazulassen auf den Podcast-Plattformen. Das habt ihr gemacht. Dafür herzlichen Dank. Und das könnt und sollt ihr natürlich auch weitermachen. Uns hilft das sehr. Das ist quasi unser Danke, beziehungsweise euer Danke an uns. Und da freuen wir uns über jeden Daumen nach oben.
Wir freuen uns, ihr freut euch. Und insofern wünschen wir ein schönes Wochenende.
Vielen Dank, Sina. Und ich wünsche noch einen schönen Sonntag und sage Tschüss.
Tschüss, Manuel. Vielen Dank.